Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Predigt heute ist überschrieben: Kommunikation im G-Netz. Liebe Gemeinde, auf welche Art kommunizieren Sie denn am liebsten? Bevorzugen Sie das persönliche Gespräch unter vier Augen? Oder lieber doch das Telefonat? Oder herkömmlich mit Brief? Oder doch lieber digital mit dem Smartphone, Tablet, Computer, per WhatsApp, SMS oder E-Mail? Die Zeiten, in denen man sich mit Rauchzeichen, Flaschenpost, Buschtrommel verständigt hat, das kennen wir nur aus Geschichtsbüchern, wobei der Buschfunk immer noch im Dorf gut funktioniert. Aber Telegramme, Faxe, ja, selbst SMS werden kaum noch versendet. Und manche, die digital kommunizieren, die sind dann Tag und Nacht online. Da steckt oft auch so eine Angst dahinter, die Angst, man wird irgendwie abgehängt, man weiß nicht mehr, was läuft, man vereinsamt virtuell, elektronisch oder medial. Auch wer solch eine Angst nicht kennt, der hat vermutlich einen Fernseher. Und wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht oder ein Sportler zusammenbricht, wenn irgendwo ein roter Teppich oder ein Ölteppich ausgebreitet wird, wenn jemand ein Tor schießt oder jemand auf Passanten schießt, wenn die Börse abstürzt oder ein Flugzeug abstürzt, überall können, müssen wir live dabei sein. Man muss Anschluss haben, damit man den Anschluss nicht verpasst. Ohne Internet geht man schon unter. Zumindest Telefon hat ja jeder und so sind wir gut verbunden, vernetzt, auch über große Entfernungen. Und wenn dann die Kinder oder die Enkelkinder in Neuseeland sind oder in den USA, dann können wir über Skype sprechen und sehen, anlächeln, anweinen, bloß das Berühren, Umarmen, Küsschen geben, das geht mit Internet noch nicht so ganz. Aber das kommt ja vielleicht auch noch irgendwie. Wie aber sieht unsere Kommunikation mit Gott aus? Sind wir mit ihm auch so verbunden, so vernetzt, so online? Wenn Gott Gott ist, wenn er der Schöpfer, der Erlöser ist, wenn er der ist, der andere, ganz andere Möglichkeiten hat als wir, wenn dieser Gott die Liebe in Person ist, der Einzige, der uns ewiges Leben geben kann, der unser Leben heil machen kann, dann wäre doch die Kommunikation mit ihm das Allerwichtigste. Wichtiger als die mit unseresgleichen in einer globalisierten Welt. Und Gottes Netzwerk ist viel größer, viel umfassender als das World Wide Web, das Internet. Es tun sich ganz andere Möglichkeiten auf. Viel mehr, als wir in der Regel nutzen. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber ich nutze bei meinem Computer nur einen Teil der Möglichkeiten, die er eigentlich hätte. Und so empfinde ich das beim Gebet auch. Da ist noch viel mehr drin. Und das merke ich, wenn ich mir anschaue, wie Menschen in der Bibel beten, wenn ich mir Gebete in der Bibel anschaue, wenn ich lese, wie ein Paulus gebetet hat. Dann habe ich diesen Eindruck, dieser Paulus, der war in der Kommunikation mit Gott viel, viel weiter, viel fortschrittlicher als wir. Liebe Gemeinde, mit Gott, mit dem Chef an den Hebeln der Welt, mit ihm in Verbindung stehen, das ist entscheidend. Und das Tolle ist ja beim Gebet, wir haben ja eine Flatrate. Im Voraus bezahlt. Jesus hat alles bezahlt. Er hat sozusagen unseren Anschluss freigeschaltet, damit wir mit dem Vater sprechen können. Gebete, das G-Netz ist gebührenfrei. Wir müssen auch nicht erst warten auf den Ausbau des 5G-Netzes. Jeder kann, jeder darf mit Gott sprechen, mit dem Gott, dem Vater, der offene Ohren, offenes Herz, offene Augen hat für uns. Und wir haben es gerade eben gehört in der Schriftlesung. Es war ja ein Gebet im Epheserbrief. Das Gebet des Paulus aus dem Brief an die Epheser. Und dieses Gebet ähnelt in vielen Teilen dem Vater Unser. Manche haben auch schon mal gesagt, dieser Abschnitt, dieses Gebet in Epheser 3, das sei das Vater Unser des Apostel Paulus. Es beginnt nämlich wie das Vater Unser mit der Anbetung des Vaters im Himmel. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und es endet genauso wie das Vaterunser mit dem großen Lobpreis Gottes. Paulus betont ausdrücklich, ich beuge die Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist. Er ist nicht wie manche irdischen, manche fragwürdigen Väter, sondern der himmlische Vater ist voller Fürsorge, voller Barmherzigkeit, voller Treue und zugewandt, zutiefst interessiert an unserem Ergehen. Er ist das Urbild, das Maß jeder rechten Vaterschaft. Er versteht uns. Er ist für uns da. Er ist das große Du. Gott ist viel mehr sozusagen als die himmlische Projektion unserer Wünsche und Sehnsüchte. Er ist viel mehr als das Woher meines Umhergetriebenseins, wie das mal ein Theologe verklausuliert hat. Gott ist auch mehr als ein Synonym für irgendeine diffuse Spiritualität. Gott ist Person. Gott ist du. Nicht einfach irgendein Schicksal, nicht irgendeine höhere Macht, sondern liebende Person, an die wir uns wenden dürfen im Gebet. Gott ist unser Vater. Der Schriftsteller Ernest Hemingway, der schildert in der Kurzgeschichte vom kleinen, gut beleuchteten Café folgende Situation. Gegen Mitternacht, als die letzten Gäste das Café verlassen haben, da blickt der Kellner in den leeren Raum, wo eben noch Menschen waren, wo sie geredet, geraucht, getrunken haben. Da nimmt der Kellner das letzte benutzte Geschirr weg, bringt die Tische in Ordnung und schließt die Kasse ab. Und als er dann da so hineinschaut, überfällt ihn ein unglaubliches Gefühl von Leere und von Verlassenheit. Und dann fängt er an zu beten. Und dann sagt er das Vaterunser auf, aber mit einer Änderung. Nämlich überall, wo ein Hauptwort steht, setzt er einfach das Wort Nichts ein. Unser Nichts im Nichts. Geheiligt werde nichts. Es komme nichts. Deprimierend, beängstigend. Dieses Nichts, das alles verschlingt. Unser tägliches Nichts. Vergib uns nichts. Denn dein ist das Nichts und das Nichts. Und so weiter. Unglaubliche Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Heimatlosigkeit, die da draus spricht. Wie gut haben wir es da als Christen? Wir müssen eben nicht nichts sagen, sondern alles. Alles die Fülle. Wir haben das Recht, die Erlaubnis zu beten, Vater unser im Himmel. Einen reichen Vater haben wir, einen barmherzigen Vater, einen liebenden Vater, einen spendablen Vater. Aber solch einem Vater begegnet man in gebührender Haltung. Und deswegen sagt der Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Es geht um eine Haltung der Ehrfurcht. Die kann auch äußerlich Ausdruck finden. Da wird was deutlich. Da wird nämlich deutlich, dass Gott weder unser Kumpel ist, noch unser Butler. Er ist auch nicht der Geldautomat, auf dem man rumtrommeln kann, wenn er nicht so funktioniert und nicht das ausspuckt, was wir wollen. Er ist nicht der Weihnachtsmann, auf dem man das Recht hat, sauer zu sein, wenn er eben nicht das vorbeibringt, was wir auf den Wunschzettel geschrieben haben. Der Paulus betet nicht, Gott gebe euch nach euren Wünschen. So wie wir das manchmal am Geburtstag sagen. Kennen Sie vielleicht diesen Wunsch? Da sagt man zu jemand, ich wünsche dir alles, was du dir selber wünschst. Sagt er nicht. Er sagt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Es geht nicht zuerst um das, was wir uns was wir haben an Wünschen, Gefühlen, Befindlichkeiten, natürlich dürfen wir das auch dem Vater sagen. Aber es geht zunächst mal darum, was er alles hat. Was bei ihm ist in unvorstellbarer Menge und Qualität. Gott will geben entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit, entsprechend seiner Kraftfülle, was alles in den Schatten stellt. Und mit dieser Perspektive, mit diesem großen Vater als Adressat, bittet Paulus nun um 5 Dinge, 5 Gaben. Er erbittet sich von Gott erstens mehr geistliche Kraft, mehr Raum für Jesus im Herzen, mehr Liebe, mehr Erkenntnis und schließlich ein von Gott erfülltes Leben. Erstens mehr geistliche Kraft. Er sagt, Gott gebe euch, mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist am inneren Menschen. Wir beten ja oft für äußere Dinge, für äußere Umstände, dass die sich denken, weil wir ja immer meinen, wenn sich am Äußeren was ändert, denken wir, dann geht's uns auch innerlich besser. Wir gehen also meistens von außen nach innen. Aber Gott geht genau umgekehrt. Gott arbeitet von innen nach außen. Das heißt, er schenkt uns seinen Geist und mit diesem Geist seine Kraft und das verändert uns Stück für Stück. Es genügt eben nicht, dass wir sozusagen uns am Riemen reißen, dass wir irgendwie ein paar gute Vorsätze fassen, sondern wenn es wirklich Veränderung geben soll, dann muss sich in uns zunächst was verändern. Gott gebe euch, dass ihr innerlich gestärkt werdet am inneren Menschen. Wenn wir neue Menschen, andere Menschen, hoffnungsvolle, glaubensvolle, mutige Menschen werden wollen, dann geht das nur, wenn wir uns diesem Einfluss des Heiligen Geistes aussetzen, indem wir uns vor allem mit dem Wort Gottes beschäftigen. Zuerst muss der innere Mensch, unser Geist, durch Gottes Geist stark gemacht werden. Und dann kommt die Seele in die Balance. Und das hat dann Auswirkungen sogar auch auf den Körper. Und wir können sozusagen ans anders verhalten, von innen nach außen. Mehr geistliche Kraft. Das Zweite, er betet darum, mehr Raum für Jesus im Herzen. Ich habe den Eindruck, viele Menschen haben jetzt vielleicht gar nicht so ein Problem bei uns mit dem Bild Gott als Vater. Manche sprechen dann auch vom Gottvater. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, wer ist eigentlich Jesus, dann fängt das Stammeln an. Dann fehlen die Worte und manchmal nicht nur die Worte, sondern auch die innere Beziehung. Jesus ist mehr als der Wanderprediger von Nazareth, der uns das Gebot der Nächstenliebe gelehrt hat. Der Glaube ist mehr als ein Fürwahrhalten seiner Lehre, ein redliches Bemühen, dass man sagt, ich versuche einigermaßen nach den 10 Geboten zu leben. Entscheidend ist nicht nur der Christus für uns, der für uns was getan hat, für uns gestorben ist und auferstanden ist, sondern wichtig ist, dass der Christus auch in uns lebt. Das heißt, was wir brauchen, ist Christus in uns und durch uns. Nicht nur damals, dass Jesus auf der Erde war, gehandelt hat, Wunder getan, geholfen hat, das ist alles richtig und schön. Aber dieser Jesus will in unserem Herzen Raum nehmen, Platz haben, seine Macht und Möglichkeiten in uns hineinlegen. Und darum lohnt es sich zu beten, ihm das Herz zu öffnen. Wo er wohnt, da wohnt Gott. Deswegen sagt ja der Paulus, ich bete darum, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. 2 Bilder verwendet der Paulus. Einmal das Bild vom Wohnen und dann das Bild vom Verwurzeltsein. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, sagt er. Jesus will Raum gewinnen. Das heißt, er will unser Leben zunehmend beeinflussen und prägen, in unsere Herzen einziehen. Das heißt, wenn wir das hören, seine Klopfen hören, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hört und öffnet, zu dem werde ich eintreten. Wenn wir das merken, diesen Impuls, dann dürfen wir Jesus unser Herz öffnen und sagen, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Und dann wohnt er in uns. Aber dann wird er sich nicht mit dem Gastzimmer, mit dem Gästezimmer abgeben, sondern er hat es aufs Herz abgesehen, auf die Kommandozentrale. Dort will er sein, wo die Fäden zusammenlaufen, wo die Prioritäten gesetzt werden, die Entscheidungen fällen. Und es stört ihn überhaupt nicht, wenn die Zimmer nicht aufgeräumt sind. Er schafft nämlich mit der Zeit selber Ordnung, weil er nicht hausen will, sondern wohnen. Und manchen lästigen Untermieter wird er vor die Tür setzen. Lüge, Zorn, Diebstahl, Bitterkeit, böses Gerede. Das wird immer mehr rausgeworfen. Er schafft Platz für Neues. Er schafft Platz für die Gewissheit in unserem Herzen, dass wir wirklich wissen, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe einen liebenden Vater im Himmel. Ich bin geliebt. Auch wenn ich viele Dinge in dieser Welt nicht verstehe. Und manche Schicksalsschläge, manche Wege mir völlig unerklärlich sind. Aber trotzdem, ich bin sein Kind. Und er schafft Platz für die Freude, dass unser Leben von höchster Stelle bejaht wird. Er schafft Platz für den Trost, dass sich daran nichts mehr ändern wird, uns nichts von seiner Liebe scheiden kann. Mehr Raum für Jesus, das ist das Zweite. Und dann eben mehr Liebe. Er sagt, das ist der zweite Baum nach dem Wohnen, ist das Bild des Baumes, damit ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Man sieht von einem Baum ja nur den Teil, der aus der Erde herausragt. Die Baumwurzeln, die liegen meistens ganz tief in der Erde verborgen. Aber ein starker Baum, der bezieht seine Nahrung nicht aus der Oberfläche, sondern er zieht sie aus den Wurzeln, aus der Tiefe. Und gleichzeitig stabilisiert es den Baum. Und so braucht jeder Mensch, jeder, der im Glauben, in der Liebe wachsen will, diese verborgenen Wurzeln, dieses Gegründetsein im Glauben in Jesus. Wir können nur fruchtbar und segensreich arbeiten, wenn wir gegründet sind in Jesus. Und wenn wir in ihm verwurzelt sind, wenn wir beten, Vater, schenk mir das immer wieder neu und immer tiefer, dass Jesus im Herzen wohnt und dass ich in seiner Liebe eingewurzelt bin. Wenn wir in der Liebe Gottes eingewurzelt sind, dann haben wir ein Fundament, dass nicht jeder kleine Windstoß sozusagen uns umhaut und entwurzelt. Dass wir ein Fundament haben, mehr Liebe. Und das vierte ist, Paulus betet um mehr Erkenntnis. Dass wir die Dimensionen erkennen, und zwar in der Breite, in der Länge, in der Tiefe, in der Höhe. Es geht darum, Gott zu erkennen, was er tut und wie er wirkt. Dass wir erkennen, Gott kommt zu seinem Ziel, auch in dieser Geschichte, auch in der Geschichte, in dieser Welt. Auch mit unserer Gemeinde, auch mit meinem Leben. Gott kommt zu seinem Ziel und er wirkt ganz unterschiedlich und er wirkt viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und er wirkt auch bei den anderen. Er wirkt auch bei den Katholiken und den Methodisten und den Freikirchen und beim CVJM und ICF und den verschiedenen Gemeinschaften. Dass wir nicht nur auf das schauen, was uns trennt, sondern dass wir da schauen, was uns verbindet und erkennen, wo Gott wirkt. Auf unterschiedliche Weise, dass wir nicht kleinkariert herumnörgeln, sondern uns freuen, dass Gott wirkt und dass Gott es uns schenkt, dass wir auch immer mehr das Verborgene, das Unscheinbare erkennen. Auch unter uns, dass wir das merken, wo wirkt Gott, was tut er auch bei uns, unter uns. Mehr Erkenntnis. Und schließlich fünftens, Paulus betet um ein von Gott erfülltes Leben. Er sagt, er betet darum, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr in der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Mehr und mehr Fülle des Lebens erfüllt. Das heißt, da wartet noch viel, viel mehr. Es wartet viel mehr auf uns, als was wir bislang mit Gott erlebt haben, als was wir von Gott, von Jesus erkannt haben. Und selbst wenn wir so 60, 70 Jahre mit Gott unterwegs sind, es wartet noch viel mehr. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Trost, mehr Frieden, mehr Kraft, mehr Hoffnung, mehr Gelassenheit, mehr Zufriedenheit, mehr Weisheit, mehr, mehr, mehr. Das ist viel mehr, als wir uns vorstellen können. Das ist nicht mehr zu zählen, nicht mehr zu fassen. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Und doch ist das das Ziel. Was bei Gott ist, das soll sich auch in unserem Leben widerspiegeln und zeigen. Und deswegen sagt der Paulus, Gott kann unendlich viel mehr tun über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Gott kann unendlich viel mehr tun über das, was wir uns vorstellen können. Es liegt nicht an unserem großen Glauben. Es liegt nicht an unserer großen Vorstellungskraft, wie Gott Gebet erhört, sondern es liegt an unserem großen Gott, der unendlich viel mehr tun kann, als wir uns in den kühnsten Träumen vorstellen können. Und das heißt, liebe Gemeinde, wer betet, wer zu Gott betet, wer zu Jesus betet, der bewegt sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wer betet, bewegt sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, weil wir mit dem Gott in Verbindung sind, dem nichts unmöglich ist. Ja, liebe Gemeinde, wir leben im Kommunikationszeitalter. Da können wir uns nicht rausziehen, aber wir dürfen das Wichtigste nicht vergessen. Und das Wichtigste ist die Kommunikation mit dem allmächtigen Gott, der gleichzeitig unser liebender Vater ist. Als Handbuch, als Hilfe haben wir die Bibel und machen wir uns auch die Gebete der Bibel zu unseren Gebeten. In den Psalmen zum Beispiel oder auch dieses Gebet des Paulus. Lesen Sie es zu Hause nochmal nach, Epheser 3, 14 bis 21. Wenn Sie es bis zu Hause nicht mehr einkönnen, dann schauen Sie im Losungsbüchlein nach, da ist es als Predigtext für den heutigen Sonntag abgedruckt. Und machen Sie dieses Gebet nochmal zu Ihrem Gebet. Denn dann dürfen wir auch das erleben, was die Menschen mit der Bibel, der Menschen der Bibel mit Gott erlebt haben. Und deswegen beten wir also um mehr geistliche Kraft, um mehr Raum für Jesus im Herzen, um mehr Liebe, um mehr Erkenntnis und um ein von Gott erfülltes Leben. Und alle Beter sagen Amen.